Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters bzw. von Morning Matters. Heute ist Sonntag, der 13.06.2021 und mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Guten Morgen, Frank.
Ja, ich hoffe, ich erschrecke jetzt keinen.
Ich bin mir sicher, dass die Leute dein Gesicht auch schon von der einen oder anderen Veranstaltung kennen. Aber überraschend ist ja eher, dass du nicht viel öfter hier bist. Woran liegt's?
Der muss sein.
Was ist denn dann?
Du hast das hier schon ein paar Mal gefragt.
Ich verstehe gar nicht, warum. Das ist sonntags 11 Uhr.
Ich war schon als kleines Kind. Ich meine, es gab ja früher irgendwie so eine Grundschulzeit, haben wir immer die anderen Kids erzählt, so ja, irgendwie Cartoons am Samstag und am Sonntag früh.
Ja, selbstverständlich.
Lavinebär und so ein Kram.
Exakt.
Und ich kannte das zuerst gar nicht, weil ich habe halt immer lange geschlafen. Und dann bin ich halt irgendwann aus Neugier noch früh aufgestanden. So nach dem Morgen. Ich muss mir das ja mal angucken.
Weil, was passiert denn da morgen?
Ja, was passiert denn da? Also die erzählen da immer von, ne, was läuft denn da? Und dann habe ich mir extra den Wecker gestellt. Und ja, das war dann auch nicht so geil, dass ich das dann dafür ständig den Wecker gestellt habe. Fand ich länger schlafen, irgendwie geiler. Ja, und das ist dann hängen geblieben. Also Teenagerzeit haben, glaube ich, alle gern lang geschlafen und lang gemacht. Und heute ist das halt irgendwie auch.
Das Schlimme ist, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich Kind war und dann früh aufgestanden bin und dann wirklich so irgendwie 5.30 Uhr saß dann schon vorm Fernseher und dann wurden aber erstmal so schlechte Wiederholungen gezeigt oder Cartoons, die halt nicht so gut waren, um zur Primetime für Kinder um 8 Uhr morgens irgendwie gezeigt zu werden. Da kann erstmal so schlechte Sachen, die musstest du dann irgendwie durchstehen, ja, sage so ich mal.
Das kenne ich gar nicht. Ich habe dann nur schon die Primetime mitgemacht und da war ich schon nicht so sehr begeistert zum Teil.
Ich verstehe. Also der lila Laudebär hat keine großen Eindruck gemacht auf dich.
Ja, genau. Es war eher so, ja, ich habe es dann mal gesehen und dachte mir, ja, falls ich doch mal aus Versehen früh wach werde, dann gucke ich es aber sonst.
Ich muss gerade im Chat einmal aufgreifen. Komm, der Jonas schreibt gerade irgendwelche weirden Arte-Sendungen. Das ist, als ich Kind war, hatte ich kein Arte.
Nee, Arte gab es da noch nicht, aber das ist für den Jonas wieder nicht so richtig vorstellbar.
Ja,
das was damals auch gut ging, war hier, ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwie erwähnt, hier Space Night auf bayerischen immer abends. Also das war dann halt so das Gegenteil. Ich bin da doch gern lange wach geblieben, also jetzt nicht als Grundschulkind, aber später. Und dann, wenn man dann irgendwo feiern war, dann ist man dann abends noch rausgekommen, so mitten in der Nacht und irgendwie, ach ja, irgendwie jetzt wollen wir noch was zu essen. Und dann hat man sich noch die Space Night reingezogen.
Die schönsten mit den schönsten Bahnstrecken Europas ist man dann eingeschlafen.
Ja, genau.
Ja. Oder kennst du das noch, wo ich weiß, es ist grauenhaft, das sind die schlimmsten, ich muss immer an die Sopranos denken, ne? Das weißt du noch, kennst du noch die schlimmsten
Gespräche aller Zeiten. Das gehört das doch dazu. Also das
ist grauenvoll. Ne? Aber diese Situation im Fernsehen, schaltet es dann irgendwie rum und dann lief auf Super RTL diese merkwürdigen Chat-Dinger, wo du per SMS kleine Püppchen hattest, die Sachen vorlesen.
Die jetzt nachgeplappert dann haben, ja, genau. Ja. Und wenn dann Leute Sonderzeichen eingegeben haben, dann kam der merkwürdige
Scheiß. Genau, Raute, ja, ja, das genau so, ja.
Ganz merkwürdig. Wer dachte sich, das ist eine gute Idee?
Also es das ist sehr merkwürdig. Ich frage mich auch, ob Leute irgendwie sich darüber connected haben. Also ob dann tatsächlich irgendwie Leute da irgendwie, hey, ich fand deinen Raute-Spruch so cool. Ich würde dich gerne näher kennenlernen. Schreib mir doch mal eine Nachricht. Das ist äußerst merkwürdig.
Ja, du hast ja auch vorher noch über Teletext, ne? Also so, das war so.
Teletext. Den gibt es immer so noch.
Über SMS. Das war, glaube ich, eine Goldgrube damals.
Ja. Mein Vater nutzt den Videotext immer noch. Häufiger als das Internet.
Wow.
Ja.
Okay.
Ja, steht ja alles Wichtige drin. Das ist doch, das ist immer. Ich hatte mal irgendwo eine. Ich hatte irgendwo mal eine Statistik dazu aufgehört. Das wird auch genutzt noch, ne? Also es ist nicht so, als ob das irgendwie. Sonst wird das ja eingestellt werden, aber das wird echt noch genutzt.
Ja, aber ist das nicht zum Teil in den Fernsehern halt so, dass sie halt, also. Ja, zum Teil werden die wahrscheinlich aufs Internet zugreifen, um halt das Fernsehprogramm anzuzeigen, aber wahrscheinlich gibt es auch eine Technik, die dann aus den Teletext das holt und dann. Zählt das halt als Nutzen, aber eigentlich bist du gar nicht auf der Teletext-Seite, sondern der grabt halt nur die Daten daher. Aber ich bin da nicht drin im Thema. Ja, merkwürdig. Teletext wirklich ist bestimmt auch noch nicht schneller geworden, oder? Ich kenne das auch nur aus den 90ern. Dann hast du halt immer deine Nummer da oben eingegeben, die dreistellige, und dann hast du halt immer diese Zahlen hochrattern sehen und gewartet, dass die kommt. Ganz
Technik, absurd.
Also ganz vorsinnflutig. gerade für die Millennials, glaube ich, so alte Männer erzählen von der Steinzeit.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist, wo wir bei Tele sind, sehe ich auch hier gerade im Chat der Telekolleg Mathematik. Telekolleg fand ich auch, das war damals schon schräg.
Mhm.
Das war damals schon merkwürdig.
Es lief auch in der Space Night, lief damals auch immer hier Harald Lesch. Zwischendurch, also bevor er jetzt auf YouTube irgendwie
ein Influencer geworden ist. Bevor der zu seinem Ruhm kam, ja.
Ja, genau. Da gab es dann auch so Diskussionsrunden mit so einem Philosophie-Professor oder was. Und dann saßen wir da zusammen, haben Abend gegessen und über Gott und die Welt und wirklich über Gott und die Welt, also ne, wirklich als Thema darüber diskutiert. Das war ganz nett. Das habe ich gerne geguckt, aber irgendwie war es auch ein eigenartiges Kind, glaube ich.
Wobei das Geilste sind natürlich diese Dokus hier von DCTP, ist es, glaube ich.
Meinst du die Sachen, wo Harald Schmidt dann irgendwie der erste Wehrmachtstaucher
in
der Welt taucht und dann hat er seinen schleusenden Taucherbrillen.
Das ist wirklich, nach wie vor ist das pures Gold, ja. Also da sind aber auch wahnsinnig, wahnsinnig gute Sachen dabei. Also weiß ich, zum Beispiel dann gibt es eine Diskussionsreihe mit Herfried Münkler über den 30-jährigen Krieg oder sowas, ja. Und das ist natürlich.
Aber dann ernsthaft.
Ja, natürlich, klar. Alexander Kluge ist ja. Ist ja hier, also die Interviews mit von ihm sind wahnsinnig faszinierend. Interessante Verknüpfung übrigens zu Oberhausen. Ich glaube, Alexander Kluge hat am Oberhausener Manifest mitgeschrieben. Ich glaube, da ging es um Filme. Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es um Dokumentarfilme ging oder um Filme an sich. Das ist aber auch eine gute Überleitung. Es gibt sich heute Hand in Hand. Wir haben heute mehr oder weniger so ein bisschen Themen-Morning Matters, könnte man fast sagen.
Ja, so ein bisschen haben wir uns was überlegt.
Ja. Und da wollen wir uns...
Aber wenn wir bei Nostalgie sind, hier meine Alf-Taste war gerade.
Ach, Alf.
Da steht 1988 drauf. Dieser Aufdruck hier, also ich habe Tassen, da sind Aufdrücke drauf, die sind nach einem Jahr sind die weg. Diese Alf. Hier ist, glaube ich, irgendwie mit Asbest oder so. Also die ist für die Ewigkeit.
Alf ist für die Ewigkeit. Wenn im Jahr 3000 Archäologen
unsere Zeichen... Die werden da glauben, das ist so ein Gott oder so.
Entweder ist es so ein Gott oder es ist so ein Haustier. Leute haben den als Haustier gehabt.
Finden Sie vielleicht auch noch Videoaufzeichnungen davon, wie das einer hält, so eine Familie.
Ich bin ja umgezogen, ne? Und ich hatte ich wohne jetzt in der Nähe, wo meine Großeltern früher gewohnt haben. Und es gibt hier eine Autowerkstatt und die hat eine relativ schlechte Alf-Puppe vorne drauf. Und zu Weihnachten hat die auch eine Mütze auf. So eine Weihnachtsmütze, ja.
Also die ist nicht vergessen worden.
Diese Puppe kenne ich seit ich weiß nicht, 5 Jahre alt bin, 6 Jahre, ja, die gibt's halt ewig.
Ich habe da jetzt auch so diese Jahrmarktpuppen irgendwie mit
diesen
Schaumstoff gefüllt sind, die so knatschen, wenn man die drückt. Und die halt auch total billig, wo du halt schon siehst, okay, also so trademarktechnisch hat da niemand bezahlt.
Genau, das
ist. Sondern halt auch irgendwie so eine mutierter Dumbo weiß ich nicht, verfilzte Mickey Mouse, die irgendwie aussieht, als wenn die voll auf LSD wäre oder so.
Ja, und da freut sich
so diese Trademark-Brüche auf dem Jahrmarkt und dann gewinnt man dann irgendwie so einen Alf und wenn man den anfasst, merkt man schon, ich glaube, da ist nur so Polstermaterial für Pakete drin.
Der riecht auch ein bisschen gut. Der riecht auch so ein bisschen
nach Benzin. Aber ist auch für die Ewigkeit.
Ist auch für die Ewigkeit.
Nicht verrotten, der wird ganz überleben.
Und da freut sich der Abmahnanwalt im Grunde genommen.
Die Abmahnanwälte haben das eigentlich schon entdeckt, wie die Jahrmarkt.
Ich glaube, es gab mal eine Böhmermann hier eine Fest- und Flauschig-Folge, wo der Böhmermann mal irgendwie eine Idee hatte. Wenn man Abmahnanwalt ist oder so Markenrecht und so, einmal über die Kirmes laufen und ach, guck mal hier, das ist also interessant. Disney-Figuren, die nicht ganz so aussehen wie Disney-Figuren, aber dann doch Disney-Figuren sind. Ja. Oder SpongeBob ist auch sehr beliebt. Ja,
Marvel kommt jetzt auch.
Das ist wirklich
cool. Aber jetzt haben wir die Überleitung ein bisschen kaputt gemacht.
Jetzt ist die Überleitung leider weg, aber diese tolle Alf-Puppe gibt es also und die ist groß, ne? Die ist bestimmt, also wie so ein Golem, die ist bestimmt so 2,50 Meter ist sie hoch. Und ich muss da mal ein Foto von machen, wenn ich das nächste Mal da vorbeigehe.
1,50 Meter, du Scheiße.
Ja, das ist ein Riesending aus Kunststoff. Das, ja,
also, wartet jetzt auf den Instagram-Kanal. Also.
Das ist ein Wahnsinnsteil. Ich, ich guck mal, dass ich davon ein Foto mal mache.
Ja, bitte.
Und wer weiß, vielleicht ist das, so ein inoffizielles Highlight hier in Oberhausen, wenn man hier. Hier gibt es ja auch irgendwie Tourismus. Ich weiß nicht warum, aber sowas gibt's hier. Dass die Leute dann irgendwie da hintingeln oder so, das kann natürlich sein. Ja. Es ist wirklich.
Ja, wie heißt hier diese Urlaubs-App hier, mit der man durch die Städte geht und guckt, was
ja, also ist TripAdvisor,
genau, die dir dann so
Restaurants ja, sehr gut.
Ach, oh, der Alt von Oberhausen.
Muss ich mal eintragen.
Wenn er nicht schon drin ist.
Ja, das ist natürlich, das ist nicht schlecht, ja. Ja, ich genau hier.
Tourismus. Der Chat ist ja auch schon gut dabei.
Die Leute, die ins Zentrum gehen, der Shopping-Tourismus. Tatsächlich ist das ein. Das gibt's tatsächlich, ja. Wobei ich das, also ich benutze das, ich hasse das, in das Zentrum zu gehen. Ich finde das grauenhaft.
Ich war da einmal, und da war ich echt überfordert.
Die haben, ja, die hatten, früher war da ja mal so ein, ganz früher gab es mal so ein hier HMV, so ein Musik-Video-Store. Ich glaube, das ist
Kette. Virgin, eine Fresse, Megastore oder so in der Art.
Irgendwie so, ich bin auch nicht ganz sicher, ist auch schon ewig her, aber ich erinnere mich zum Beispiel, da habe ich Baldur's Gate 2 Thron des Baal, das Add-on gekauft damals, und Dungeon Keeper Gold habe ich da auch damals gekauft. Aber die hatten auch eine sehr große Filmauswahl, womit wir dann wieder beim eigentlichen Thema wären, nämlich die wunderbare Welt des Films mit Frank, der ja eine gewisse Vorliebe hat für ältere Filme. Die müssen nicht unbedingt trashig sein, aber manchmal schadet's auch nicht. Und wenn sie von den Hammer Studios produziert wurden, ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, dann erst recht, genau. Also da interessant, also ich weiß nicht, können wir vielleicht mal ein bisschen aus von Hammer, ist ein Studio aus England. Britisches Filmstudio, die gibt es schon seit den 30ern oder so, oder 40ern, und die gibt es auch heute noch, ich glaube, die gab es eine Zeit lang gar nicht mehr, aber die sind irgendwie wieder, wie immer alles wiederkommt, ne, und ich kannte die, also die haben ganz, ganz bekannt halt durch die Horrorfilme damals, die sie gemacht haben halt, ne, Frankenstein, Dracula, die Mumie, alles so aus den 60ern, Ende der 50er haben die angefangen und dann bis in die 70er rein sind. Und ich kannte das gar nicht. Also das muss ja damals irgendwie auch im Fernsehen gelaufen sein, aber ich habe das als Kind damals überhaupt nicht gesehen. Manche Leute erzählen mir dann davon, dass sie die ganzen Sachen auch kennen. Ja gut, die älteren Semester dann wahrscheinlich auch irgendwie wahrscheinlich aus Kino vielleicht sogar. Aber ich habe die Sachen erst relativ spät entdeckt, irgendwie so vor 10 Jahren oder so. Und das hat mich total weggeflasht. Ich finde das so geil.
Das ist eine sehr besondere Form von Filmformat, könnte man sagen. Also ich kannte das, also ich bin nicht sicher, ob ich das als Kind gesehen habe. Also ich habe damals
vereinzelte Filme, aber dann nicht wirklich bewusst. Ne?
Ich so, bin ja, aber
das ist ein Dracula-Film, wie alt
ja, genau. 100.000
Dracula-Filme es gibt. Ne?
Genau, das mischt sich ja auch alles ineinander. Also da Christopher Lee ja wahnsinnig viele Dracula-Filme gemacht hat, ist das sehr schwer, die irgendwie auch auseinanderzuhalten. Und ich bin mir, also was ich sehr sicher bin, ist, dass die Sachen nicht nachmittags liefen, weil das ja durchaus Horror und erotische Elemente hatte und so. Das lief also definitiv erst abends. Und ich weiß, also sehr, sehr intensiv erinnere mich eben daran, dass da Arte mal so Themenabende hatte zu dem Ganzen. Und da habe ich dann auch mich intensiver damit beschäftigt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass am Anfang, weil es sind so Sachen, die laufen dann irgendwie auf Vox nachts oder so. Ne?
Ja, so auch wie diese Harryhausen-Sachen zum Beispiel. Ne?
Genau, dann, zum Beispiel.
Die laufen jetzt irgendeinen dritten und man stolpert irgendwie zufällig darüber oder so. Ja. Und das ist, ja klar, so, aber bewusst habe ich das nie wirklich wahrgenommen. Aber das ist ja im Grunde, die haben ja auch einen relativ eigenen Stil. Ne? Also man erkennt einen Hammer-Film einfach daran, wie der ist. Die haben halt jetzt nicht ein riesen Budget gehabt, wie jetzt die Hollywood-Filme der Zeit damals. Aber schon anständig und also ich finde immer, also am beeindruckendsten mit die Sets, ja, die Studiosets, die Herrenhäuser, die Grüfte, die Friedhöfe, die Wälder und halt auch dann ganz, ganz klassische immer Außenaufnahmen sind dann halt tagsüber gedreht, aber sind Nachtaufnahmen, weil damals die Kameras noch nicht so gut waren und man da auch nicht ganz ausrüsten konnte. Und da hat man einfach nur so ein bisschen, da das Ganze dunkler gedreht oder so. Ja,
eine blaue Folie.
Ja, eine blaue Folie, ja, keine Ahnung, ich glaube, blaue Folie. Ich glaube, da haben sie schon ein bisschen andere Sachen gehabt damals, aber mag sein.
Es kommt ja, also darauf an. Also ja. Es gibt dann sehr schlechte Day for Night Sachen. Das ist aber trotzdem ganz liebenswert. Ich mag auch diesen Look von diesen Filmen. Die sind schon ganz schön. Und außerdem, was man ja heute sehr zu schätzen weiß, ist, wenn da Blut fließt, dann ist das Kunstblut und das existiert und es ist kein CGI-Blut. Heute ist ja alles nur noch CGI-Blut. Ich vermute einfach mal, weil das einfacher ist für das Kostüm. Das Kostüm wird nämlich nicht dreckig anschließend. Und dann kannst du die Szene nochmal nachdrehen. Ne? Wir müssen aber ganz kurz einmal unterbrechen. Denn es ist etwas passiert, mit dem ich gerechnet habe, denn ich vermute, der Marco ist spekuliert auf etwas. Denn wir haben heute jemanden im Chat, der heute Geburtstag hat. Das ist einer unserer Lektoren, Marco. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, herzlichen
Glückwunsch, alles Gute. Alles was? Nein? Er schreibt nein? Hat er keinen Geburtstag?
Nein, hat er nicht Geburtstag? Was? Ich hätte schwören können, dass er Geburtstag hat.
Erschütternd.
Ja, doch, natürlich. Also doch. Er hat, ne, okay. Alles klar. Das wollte ich auch sagen, ne? Das ist doch...
Nein, doch.
Oh. Ja, das gibt's doch gar nicht. Diesen eigenen Geburtstag hier vergessen. So, das bedeutet natürlich, wenn jemand hier von unserem Team hier Geburtstag hat und so, und das zufällig in der Morning Matters-Folge ist, das hat ja jetzt Dennis als Tradition begründet, dann gibt es natürlich auch die Option, dass man hier etwas abgreifen kann. Das ist nichts Besonderes, ja, das ist nichts super Tolles, aber es kann irgendwas sein, was wir im Fundus haben. So. Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Also zum einen habe ich hier eine Schachtel, ja, in der sich etwas befindet. Und Marco darf gleich aussuchen, ob er die Schachtel nimmt oder etwas anderes. Und das andere, das hat Frank. Ja, Frank hat nämlich auch noch einen Umschlag. Einen Moment, hier.
Ist ja, danke. Umschlag. Umschlag Nummer 3. Also genau. entweder den Karton, den weißen Karton oder genau. Umschlag Nummer 3.
Oder den Umschlag. Und jetzt muss sozusagen ausgewählt werden, weil es gibt nur eins von beiden. Was soll es sein?
Da muss man sich jetzt entscheiden. Das ist natürlich nicht einfach. Und vielleicht, wenn du dich falsch entscheidest, bieten wir dir auch noch Geld, damit du das andere nimmst.
Ja. Ich sehe, die Wahl ist getroffen. Es ist Umschlag Nummer 3.
Umschlag Nummer 3. Möchtest du noch mal Geld bieten für den Karton?
Vielleicht es ist, ja, ich hätte jetzt gesagt, ich könnte noch eine Alf-Interpretation drauflegen. die Tasse ist auch.
Oh, ja, gut, dann werde ich mal den Umschlag.
Die ist voller kostbarer Erinnerungen, die Tasse.
Ja, nee, die gibt's auch nicht. Nee. Ich muss sie jetzt mal erstmal aufreißen. Hier. Ja,
sehr gut.
Ist notariell alles versiegelt, ja. Natürlich. Und hier drinnen ist ein Zettel. Jawohl. Aha, anscheinend handelt es sich um ein Buch. Der Kuss des schwarzen Gottes von C.L. Moore, habe ich gestehen.
Ich habe rein zufällig ein entsprechendes Exemplar hier direkt vor mir. Und damit geht diese Sammlung von Kurzgeschichten von C.L. Moore an Marco. Und ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch und noch einen angenehmen Geburtstag dann heute am Sonntag.
Alles Gute, ja. Viel Spaß damit.
Ja, fürs Zuschicken bitte einmal an Patrick eine Mail schreiben, der sich hier übrigens im Hintergrund befindet. Der macht ein bisschen die Regie, weil heute bin ich Kamerakind Daniel. Also ich darf heute mal hier. Ich könnte jetzt auf Endstream drücken und dann würde alles zusammenbrechen hier. Ja. Sehr gut. So, also wir waren bei Hammerfilm. Und was war denn der erste Film, den du gesehen hast, Frank?
Also bewusst als Hammerfilm war irgendeiner von den Frankenstein. Es war nicht der erste, aber irgendeiner von den Frankenstein-Filmen. Nee, gar nicht. Quatsch. Nee, ich verwechsel es gerade. Nee, der erste war sogar der Sherlock Holmes. Es gibt einen Sherlock Holmes, wo Peter Cushing Sherlock Holmes spielt. Hund von Baskerville, ja, ganz klassisch. Und sie besuchen dann halt dieses Herrenhaus da in Baskerville. Und der Graf von Baskerville ist es, glaube ich, ist Christopher Lee. Also ist direkt hast du halt schon die beiden Hämmernasen dann da, ne? Und genau, das war der erste. Der ist auch echt gut, aber war anscheinend nicht so erfolgreich, weil er war der einzige Sherlock Holmes-Film, den die gemacht haben. Irgendwie schade. Also ich fand ihn gut. Du bist ja da eher der Experte, was Sherlock Holmes.
Ja, das ist, also ich meine, der hat. Der hat ja deutlich dann auch die Hammer-Zutaten, ja. Es ist schon ein bisschen horrorartiger und so, ne? Und die, der Hund der Baskervilles ist ja im Grunde genommen, das startet ja niemals als Sherlock Holmes Story, ne? Das ist ja erst nachträglich zu einer Sherlock Holmes Story geworden von Conan Doyle. Aber es ist ganz interessant, dass die beiden Darsteller trotzdem gut funktionieren, ja? Also Christopher Lee ist ja sonst immer der Bösewicht. Und er hat ja auch nie viel, ich erinnere mich, in dem ersten Dracula-Film, da spricht er auch nicht. Ich glaube, da guckt er einfach nur immer reißt die Augen so auf.
Ja, und beißt halt, ne?
Genau, und beißt halt ganz gern, ja. Das macht er ganz gern, ja. Und das ist schon ganz interessant, dass das eben auch gut harmoniert. Und dann gibt es
ja auch. Ja, da ist ja dann auch, ne, Peter Cushing als Van Helsing, als der Gute, der dann loszieht, um ihn halt platt zu machen. Und das eigentlich auch in so ziemlich jeder von, ich glaube, 7 Dracula-Filme gibt es von Hammer.
Ja.
In eigentlich jedem davon ist halt irgendwie Peter Cushing, gibt ein paar Ausnahmen, aber. Und dann halt in dem Mumienfilm, in der ersten Mumie ist halt auch Christopher Lee, die Mumie. Was man jetzt nicht so gut erkennt, weil er ist halt dann schön eingewickelt, aber er hat ja auch so diese große Statur, das war halt da auch so das Ding. Und und da ist auch Peter Cushing, glaube ich, der Forscher, der die Mumie irgendwie ausgebuddelt hat oder so, oder der Museumsdirektor, ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Das ist, das Gespann ist halt auf Jahre,
das funktioniert,
ne?
Das funktioniert einfach super gut.
Ja. Und das ist, also es macht wahnsinnig viel Spaß, den beiden zuzuschauen, weil es ja beides wirklich tolle Schauspieler sind und die immer wieder so Varianten haben von ihren Rollen. Ja, ich finde das irgendwie so nett. Ich hatte letztens, das ist ja nicht Hammer, die Todeskarten des Dr. Schreck.
Das ist von Amicus. Das ist auch witzig. Amicus ist anderes Filmstudio aus England, die im Grunde zeitgleich mit Hammer irgendwie dann auf diesen Zug aufgesprungen sind, als sie gemerkt haben, das hat Erfolg. Und die haben aber ja dann nicht so Gothic-Horror gemacht, sondern eher so in der Neuzeit, also Neuzeit der 60er, 70er, ne? Genau. Ja, stimmt. Da spielt er den Dr. Schreck, ne, der da irgendwie in dem Zugabteil sitzt. Und,
ja, genau. Es ist im Grunde ist es nur ein Anthologiefilm. Ja, also so einzelne Episoden und so. Und er legt dann immer die Karten für die Leute und dann hast du für jede Karte hast du eine kleine Szenerie und so. Aber der war ganz nett. Aber ich glaube, den hatte ich irgendwie an Neujahr gesehen oder so oder Weihnachten, weil passiert ja nichts letztes Jahr.
Ja, war nicht
und war aber eigentlich ganz nett, aber muss man jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben, fand ich.
Wenn man die Hammer-Sachen gefallen, dann macht man mit den Amicus-Sachen nichts falsch. Ja. Das ist also auf jeden Fall, das sind immer so nette Episodengeschichten, so kurze Sachen.
Ja, ich fand ganz interessant, du hattest, wir hatten ja vor kurzem bei Patreon, also apropos, falls jemand die Sachen mag, die wir hier machen. Wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn wir irgendwie unterstützt werden. Da gibt es auch handfeste Sachen, die man dann irgendwie bekommen kann, wenn man entsprechend einsteigt. Dann diese ganzen Gratis-Sachen finanzieren wir darüber. Gibt es dann irgendwie so ein Heft zum Thema Hexcrawls. Das kann man dann bekommen. Das war für die Vorbesteller des Popo-Planeten beispielsweise. Oder Quantum Popcorn, was so ein Minispiel, was wir mal rausgebracht haben oder so. Ja, also wer da Interesse hat, findet das unter den entsprechenden Patreon-Seiten bei uns. Ich glaube, es gibt hier so ein Ding. Ja, guck mal hier, Kamerakind Daniel findet Sachen. Hier in diesem Tool. Es ist, man könnte halt auch viel Unsinn hier noch machen. Aber ja, jedenfalls hatten wir unter anderem auch da die Möglichkeit, dass die Leute, die uns unterstützen, einen gewissen Einfluss auf unser Programm haben. Auf einer kleinen Art und Weise, aber zumindest auf einer gewissen Art und Weise. Und wir hatten 3 Filme zur Auswahl, von denen 2 Filme aus den Hammer Studios stammen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja,
Frank, du hast sie, glaube ich, parat.
Wir aber beide bei der Abstimmung verloren haben.
Leider.
Ja, das heißt leider, das waren alles 3 gute Filme. Wir haben ja jetzt nichts ausgesucht.
Ich ich bin nicht sicher, ob das Adjektiv gut hier bei allen 3 zutrifft. Sagen wir, sie sind unterhaltsam.
Okay, ja, aber also die beiden von Hammer sind definitiv gut. Also
möchte ich auch nicht bestreiten, aber
der Gewinner war, das kann man direkt mal vorwegnehmen, war hier einer gegen das Imperium, Yoa, Hunter from the Future. Es gibt noch ein anderes Cover davon, das hier sieht ja auch schon, das irgendwie He-Man. Irgendwie
so, das ist schon auch ziemlich gut, ja.
Das andere ist aber auch geil, wo er irgendwie allein auf dieser Feldspitze steht ich glaube, da ist dann noch irgendwie so
ein in der typischen ja. Pose des Eroberers, ja, die Arme weit erhoben und die, ich glaube, seine Gefährtin zu seinen Füßen liegend.
Ja, genau, also, das ist halt so
eine ganz 80er-Jahre. Genau, 80er-Jahre Barbaren Schlockfilme, ja.
Genau, aber da werden wir auf jeden Fall noch die Podcast-Folge zu machen, da freue ich mich auch noch echt sehr drauf. Das ist nämlich echt ein Highlight, der Film. Ja. Wer den nicht kennt, der kann gespannt sein. Ja.
Genau. Ich denke zum DCC-Tag könnte die Chance hoch sein, dass wir das
besprechen. Würde gut passen, denke ich, ja.
Ja, aber es gab noch zwei andere Sachen, die ganz interessant waren und ich würde kurz einmal den ersten schneller abhandeln, weil da, wie gesagt, wir besprechen die auch sicherlich nochmal im Detail, aber Kronos ist zum Beispiel einer der letzten Hammer-Filme gewesen,
wenn ja, ich mich
recht entsinne.
So Mitte, Ende der 70er, ich müsste jetzt gerade mal nachschauen, bin schlecht vorbereitet, ja, 72 steht hier sogar. Da war es schon auf dem absteigenden Ast, da haben sie dann halt versucht, also es war am Anfang alles sehr, sehr atmosphärisch, viel Gothic-Horror, nicht so viel Blut, ja klar, Blut, das war damals so, auf einmal war irgendwo mal ein bisschen Blut, was halt schon eine Sensation war damals in den 50er, 60ern, aber in den 70ern kam dann ja halt auch dann ein bisschen härterer Stoff, ne? Da fing es halt an mit den Zombie-Filmen und es kam immer mehr so diese Splatter-Richtung und
ja,
dann hat mit den Gothic-Filmen halt irgendwie so irgendwie keinen Preis mehr gewonnen, so, ne? Dann kam halt so Sachen wie Shining und Rosemary's Baby und Der Exorzist. Das war alles nochmal eine Spur härter als das, was Hammer gemacht hat.
Ja.
Und dementsprechend ging es dann halt auch so langsam bergab bei denen. Und die haben halt das versucht, da dem entgegenzuwirken. Auf der einen Seite war es dann halt so ein bisschen mehr Sex-Sells, ne? Das wurde dann halt auf jeden Fall so ein bisschen mehr forciert. Und
war aber, muss man aber fairerweise sagen, war immer Teil des Konzeptes, ja? Also
ja, ganz am Anfang eher weniger, aber ja klar, so dieses erotische Spiel, ne, von Dracula, ja. Ganz klar.
Den gut, ist natürlich auch Dracula, halt,
ne? Dazu, ne?
Darf man ja auch nicht unterschätzen. Ja,
aber es war dann halt auch mehr nackte Haut dann irgendwann Ende der 60er, Anfang der 70er und da hat man dann versucht, sich das ein bisschen leicht zu machen. Und das andere war dann halt Captain Kronos, da hat man dann halt auch versucht, ja, im Grunde eine neue Reihe zu etablieren, die dann halt leider nur aus einem Film bestand. Aber das ist schon, wenn man den guckt, merkt man halt schon, okay, man versucht hier anscheinend irgendwie so eine neue Gestalt auftauchen zu lassen, die so ein bisschen draufgängerischer ist als jetzt Van Helsing zum Beispiel. Ja, und der ist echt cool. Er ist halt wirklich so ein Vampirjäger und hat dann auch irgendwie seinen Assistenten dabei und kämpft mit dem Schwert.
Ist es nicht sogar so ein Katana, was er dann hat?
Er hat sogar ein Katana, ja. Also es ist schon alles so ein bisschen fancier. Und halt Horst Jansson als Captain Kronos. Vielleicht aus der Sesamstraße.
Ja, also, gerade noch mit Samson und Tiffy.
Genau, und heute Rede. Schon gegen Dracula kloppen.
Genau, es ist faszinierend. Aber funktioniert unglaublich gut, ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Ja. Und der andere Film, also wie gesagt, ist aber auch kurz, jetzt...
Wer Inspiration für den Kleriker sucht, ja. für D&D oder für DCC oder so, das ist genau das Ding. Also für den kämpfenden Kleriker ist das der Film, würde ich sagen. Da fällt mir kein besserer ein, der das so gut abbildet.
Ja. Ich finde den dritten Film, den wir sozusagen hatten als Auswahl, der ist ja auch nochmal eine Variante, in der wir Christopher Lee dann sehen, der häufig als Bösewicht auftritt. Und du hattest mir gesagt, der lohnt sich so sehr, dass man sich den auch holen soll. Und ja. Bevor die Abstimmung rum war, der hat ja leider nicht gewonnen, habe ich mir den Film dann...
du hast den sogar in den Mediabook geholt.
Ja, ich habe... Den gab es halt auf Deutsch nur noch in dieser Fassung.
Ja.
Und
Devil Rides Out ist der Film für die das Video nicht gucken.
Genau. Und das ist... Also erstmal abgesehen davon, dass es irgendwie eine sehr schöne Aufmachung hier ist, in diesem Mediabook, finde ich ganz großartig. Ich habe den noch nicht gesehen und ich freue mich da schon richtig drauf, weil den habe ich häufiger mal als Hinweis bekommen für Horrorfilme.
Ja.
Weil hier ja unter anderem Christopher Lee als der Dämonenjäger auftritt, ne?
Also er ist der Gute, der Dämonenjäger. Also richtig, der Film ist auch ein bisschen früher, ist aus den 60ern, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Das war so die Hochzeit von Hammer. Da haben sie so ihre besten, und das ist auch, wenn es irgendwie so eine Top 5 gibt, dann ist der da drin, an Hammer-Film. Meiner Meinung nach, weil das ist halt so, da waren sie auf ihrem Zenit, so zu der Zeit. Auch die ersten Frankenstein-Filme und Dracula, das ist richtig, richtig gut. Und das Schöne bei dem ist halt, das ist wirklich wie ein Cthulhu-Abenteuer. Ein Freund des Hauptdarstellers ist im Grunde, kommt in so einen Sog von so einer komischen Sekte und fängt an, sich merkwürdig zu benehmen. Und der Freund versucht, ihm zu helfen, stößt dabei gegen eine Wand und holt sich dann halt auch Unterstützung von diesem Dämonenjäger, weil es hat halt alles mit Exorzismus und Satan und also Devil Rides Out und irgendwie komische Kulte, die sich nachts treffen, und der Freund benimmt sich merkwürdig und der versucht ihn dann irgendwie rauszukriegen, was da los ist, aber der, ne, dann stellen sich andere da irgendwie den Weg und der holt sich dann halt die Hilfe von Christopher Lee auch und die versuchen dann halt irgendwie rauszukriegen, was da vor sich geht. Und es ist, also kannst du fast 1:1 nehmen für so eine Cthulhu-Geschichte. Ja, ein Freund dreht langsam durch und man muss mal rausfinden, was los ist.
Es klingt wahnsinnig gut. Also ich habe da wirklich, ich blicke dem schon freudig entgegen, wenn man den gucken kann, endlich. Und ich glaube einfach, dass dieser Wechsel von Christopher Lee einfach ganz geil ist. Weil der kann halt nicht nur Bösewicht spielen. Der ist halt ein super charismatischer Typ. Das darf man ja nicht vergessen. Wie war das nochmal in dem transsibirischen hier, der Express?
Ja, den wir besprochen hatten.
Genau, den hatten wir mit Markus besprochen, meine ich, ne?
Genau.
War der, glaube ich, auch einer der Helden. Der Film war so wirr, dass da viele Handlungsstränge aufgegriffen und wieder fallen gelassen werden. Aber ich meine, da gehörte der auch mit zu den Protagonisten des Films.
Ja, er war einer der Guten, ne? Also auch mit Peter Cushing zusammen waren da. Was halt nicht so häufig vorkam, dass die beiden irgendwie als Duo gegen das Böse kämpfen. Also da ist auch ein bisschen wirrer Film, aber auch da, wenn man Hammer-Filme mag, dann kann man sich auch den gut angucken. Ja.
Hast du alle gesehen von Hammer? Oder?
Alle? Nee, lange nicht. Also die haben ja auch unglaublich viel gemacht, auch Komödien und so. Also die haben ja nicht nur Gothic-Horror, das ist das, womit sie am bekanntesten wurden, aber die haben ja auch Komödien gemacht, irgendwie so eine ganze Reihe, so britische, aber es ist halt auch nicht so gut gealtert, ist halt so ein Humor aus den 50ern, ne?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, ja.
Und auch so ein bisschen so Liebeskomödien. Die haben auch immer so ein bisschen auf den Hitchcock, also diese Thriller-Geschichten, wo es dann nicht so horrormäßig, aber so Suspense-Sachen hatten die auch einige. Da habe ich auch ein paar von gesehen. Aber von den Gothic-Filmen würde ich mal behaupten, 80%. Und die Science-Fiction-Sachen, die sind auch ganz cool. Hier die Quatermass, da gibt es 3 Quatermass-Filme, die sind auch sehr Cthulhu-inspirativ, finde ich.
Das ist zum Beispiel eine Reihe, da bin ich noch gar nicht mit vertraut. Ich sehe das immer hier so als Aushängeschild so ein bisschen für diese Science-Fiction-Ecke. Und die ist ja auch dann ziemlich abgefahren, ne, mit irgendwelchen Aliens, die irgendwie auf die Erde kommen oder was war das, ne?
Ja, ist halt relativ bodenständig, weil man sich jetzt nicht im Weltraum befindet, Science-Fiction-mäßig, sondern Aliens tauchen irgendwie auf. In einem davon bauen die, ich glaube, ich habe ein Echo.
Ich weiß nicht.
Ist das laut bei dir oder so? Keine Ahnung. Oder ist es Patrick aus der Technik?
Das kann auch sein. Ich kann mal kurz ein bisschen runterregeln, aber erzähl ruhig weiter.
Ja. In einem Teil von den Quatermass-Filmen, da gibt es halt 3 Stück von. Und es geht halt um diesen Professor Quatermass, der halt dann diese Sachen aufdeckt. Und da wird ein Raumschiff gefunden bei U-Bahn-Arbeiten in London.
Was halt genau, so war das, ja.
Ist, kannst du auch wieder direkt... Da ist direkt wieder ein Cthulhu-Plot, ja. Es gibt irgendwie U-Bahn-Arbeiten und dann wird ein Raumschiff gefunden oder ein merkwürdiger Raum oder irgendwas Eigenartiges, ne, kannst du direkt, geht schon Kopfkino los. Und die sind auch sehr empfehlenswert, ja.
Wir müssen eigentlich, ich kann mir so viele Möglichkeiten vorstellen, was wir hier showmäßig machen können, ja. Also die Hammer-Show, ja.
Und dann Hammer-Matters.
Genau, Hammer-Matters. Und dann guckst du dir einfach alle Filme an und besprichst sie dann anschließend immer. Und ich fände das wahnsinnig toll.
Das ist ja so manisch. Ich habe mir sogar eine Tabelle gemacht, wo alle Hammer-Filme drin sind, weil du ja eben auch gefragt hast. Und da habe ich mir die abgehakt.
Ja.
Welche ich gesehen habe, welche ich irgendwie Ich besitze, ich hole mir halt auch hier diese ganzen von Anolis, diese ganzen Blu-Rays, die da alle rauskommen, die sehr gut sind, gut aufgearbeitet und auch mit toll mit Audiokommentar, um da mal ein bisschen Werbung für zu machen.
Das ist das Geilste, das Audiokommentar. Also ich gehöre zu den Leuten, die wenn die Filme irgendwie 3-4 Mal gesehen haben, dann auch gerne mal die Audiokommentare dazu hört. Also ich erzähle immer dasselbe, ne? Die Simpsons-Audiokommentare sind toll, wo dann irgendwie Conan O'Brien irgendwie was erzählt, wie die den Monorail-Song gemacht haben oder irgendwie sowas. Sowas ist ganz großartig. Oder John Carpenter und Kurt Russell erzählen irgendwas über Big Trouble in Little China oder so. Sowas ist großartig. Ja. Und ich muss sagen, ist natürlich schon ziemlich krass hier bei The Devil Rides Out mit Audiokommentar Christopher Lee und so. Da ist schon.
Ja, also
da bin ich echt gespannt.
Also, aber ich glaube auch, da werde ich mir mal die Zeit für nehmen.
Ja. Aber das wäre als Show-Idee wäre es aber großartig, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, die alle zusammenzusammeln, die Filme. Ich glaube, die größeren sind, also die Dracula-Sachen gehen wahrscheinlich relativ leicht, aber bei Quartermass gibt es da überhaupt eine deutsche Ausgabe? Die Quartermass-Sachen
sind auch von Anolis rausgekommen.
Also tatsächlich?
Die hab ich auch. Inzwischen sogar alle drei, also nicht alle zeitnah, das lief über Jahre. Also die bringen ja im Jahr irgendwie 3-4 Hammer-Filme raus. Jetzt durch Corona hat sich das auch alles ein bisschen verzögert. Aber die sind alle rausgekommen, aber das Ding ist halt, ähnlich wie halt auch manchmal bei Rollenspielprodukten, da gibt es halt eine Auflage und dann ist halt vorbei. So, hast du ja jetzt auch gemerkt, du hast jetzt nur die eine da bekommen, das ist leider in gewisser Weise so ein Sammler-Liebhaber-Ding, ja. Weil halt die Nachfrage auch nicht so groß ist. Ich habe aber gehört, dass auch relativ viel inzwischen bei Amazon Prime oder so zu sehen ist. Es wird wohl auch langsam mehr. Man kommt da schon ran. Und also von den Quartermass-Filmen gibt es definitiv auch deutsche Versionen mit deutscher Synchro.
Also ich finde das super spannend. Das ist also ein interessantes Universum, was man sich da noch erschließen kann. Also weil das ja im Gegensatz zum Beispiel zu dem Your Hunter from the Future ist das ja kein Trash, ja? Also das sind ja ernstzunehmende Filme. Da gibt's viele Leute, die auch inspiriert wurden von diesen Filmen, ne, also gerade aus dem amerikanischen Kino, sind ja auch die Hammer Studios ein Begriff und so weiter.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die RPG-Pioniere da auch
mit absoluter Sicherheit
haben und sich daran bedient haben, ähnlich wie auch bei Harryhausen, ne, haben wir auch schon gesagt.
Ja.
Also
Untote vertreiben ist so ein Ding, ja.
Viele so Sachen geguckt haben oder auch hier, weiß ich nicht, auch die ersten Deutschen, die werden da sicherlich auch irgendwo die Sachen aus dem Kino noch kennen.
Ja, also das ist schon, das finde ich schon ganz, ganz interessant und ich hätte da auch mehr Interesse, mich da irgendwie reinzugraben. Aber die Zeit ist halt echt knapp bemessen bei mir immer und gleichzeitig ist natürlich auch, ich mag ja diese Streaming-Sachen nicht so. Also ich habe ja die Sachen lieber im Regal stehen.
Ja, gut, also was das angeht, da bin ich ja auch ein bisschen ein. Gerade bei so diesen obskureren, älteren Filmen, die dann halt auch schnell mal ausverkauft sind. Ah, ja, der Jonas hat schon recherchiert, Quartermass, genau. Zumindest den ersten.
Ah, er meint den zweiten, meint er. Also,
okay. Hat sich ist aber nicht so schlimm, also das ist jetzt nicht, dass sie aufeinander wirklich aufbauen, die kann man unabhängig voneinander gucken.
Ja.
Das ist halt auch interessant, es gibt eben die 7 Dracula-Filme und 6 Frankenstein-Filme oder so. Die sind alle unabhängig voneinander. Die kann man gucken, kreuz und quer, da gibt es jetzt keine wirkliche Verbindung. So, ja, dann ist bei dem einen irgendwie Frankenstein am Anfang muss irgendwo ausbrechen, weil er gefangen genommen wurde wegen seinen bösen Experimenten. Aber das ist dann halt einfach so ein bisschen generisch die Geschichte, die man halt kennt und dann geht's halt weiter. Aber es ist halt nicht wirklich auf den Film von vorher aufbauend oder so. Das ist, finde ich auch ganz charmant. Also man ist da dann ein bisschen ungezwungen. Nicht so wie jetzt bei so einem Cinematic Universe, sag ich mal, wo du halt irgendwie dir dann noch die 5 Origin Stories angucken musst, um nachher das große Endgame dann zu verstehen. Das finde ich auch mal ganz nett, wenn man einfach in den Film reinschmeißen kann und der funktioniert einfach in sich geschlossen.
Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es eben so, das sind ja alles Figuren, die man ohnehin irgendwie kennt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man Dracula nicht kennen würde oder Van Helsing oder Frankenstein oder so, ja.
Genau, es ist auch immer ein bisschen modifiziert, das Ganze. Ne? Genau. Also es ist nicht immer dieselbe Geschichte. Und gerade auch der Frankenstein ist ganz witzig, der sieht ja wirklich in jedem Film anders aus. Also es ist immer irgendwie ein anderer Typus von Frankenstein. Wenn man da Variationen zum Beispiel aussucht, da kann man sich auch ganz gut bedienen. Also die sind auch mal mehr oder mal weniger gut. Gerade gegen Ende hatten sie dann auch irgendwie so ein, ich glaube, so ein Wrestler, der überhaupt nicht schauspielern konnte, als Frankenstein. Und der Darsteller von Darth Vader hat auch mal die Rolle des Frankenstein übernommen. Oder der Mumie. Also, ganz genau weiß ich es auch nicht. Ja,
auf jeden Fall beides Rollen, wo nicht viel gesprochen werden muss.
Ne? Ja, das stimmt.
Ja. Bei der Mumie bewegt man sich auch nicht so schnell.
Ja.
Ich hab gestern war ich ja im Mediamarkt und habe mir Super Mario Galaxy in der Odyssey geholt für die Switch. Übrigens sehr unterhaltsam, also wirklich cool. Aber habe dann noch etwas gemacht, was ich sehr, sehr gerne mache, die Grabbelkiste durchsuchen. Die tollen Grabbelkisten. Und ich glaube, ich habe wirklich einen absoluten Schatz gefunden. Also ich muss sagen,
jetzt bin ich gespannt.
Jetzt kommt's, ja. Und zwar den Film The Skeleton Key, der heißt auf Deutsch, heißt ja eigentlich Der verbotene Schlüssel.
Oh ja, das sagt mir
was. Mit John Hurt, der als Pflegefall irgendwo in den Sümpfen von Louisiana mit seiner Frau zusammenlebt und dann brauchen die eine Krankenschwester. Und die Krankenschwester wird gespielt von Kate Hudson, meine ich. Und da muss dann, sie entdeckt dann am Ende ein schreckliches Geheimnis. Mhm. Und das war die limitierte Luxusausgabe hier. Ich habe Exemplar 75 von 333. Und ist nur so ein Booklet noch bei und sowohl DVD als auch Blu-ray und so. Also das ist ziemlich gut. Ich war echt überrascht. Für 5 Euro.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch zum Teil daran, dass halt inzwischen alle auf Streaming umsteigen. Ne? Also ich glaube auch beim Mediamarkt ich war das letzte Mal im Mediamarkt. Da ist ja auch, gut, jetzt mal Corona außen vor.
Ja.
Ich glaube, der Markt an DVDs und Blu-rays, das ist wirklich inzwischen, wird das immer mehr zu einem Liebhabermarkt.
Wie der Rollenspielmarkt.
Wie der Rollenspielmarkt auch. Ja, man schrumpft sich halt irgendwie so zusammen. Ja, aber dann kann ich auch direkt noch was in die Kamera halten. Wenn wir schon mit so Liebhabersachen sind oder auch so Nischen. Ich würde gerne eine musikalische Empfehlung aussprechen. Das ist jetzt ein bisschen Special Interest, was ich hier mache, aber... Was soll's?
Ich hab nichts anderes erwartet, Frank.
Ja, natürlich. Ich halte es mal in die Kamera. Das
ist, Frank hält gerade eine Schallplatte hoch und darauf ist zu sehen.
Kannst du es aber beschreiben?
Ein Gesicht mit weit aufgerissenem Mund und
steht eine Person.
Genau, es ist ein sieht im Grunde aus wie die Dämonfratze aus Tomb of Horrors.
Ja, und das ist die Platte All Thoughts Fly von Anna von Hauswolf, was ein super geiler Name ist. Anna von Hauswolf ist, glaube ich, Schwedin und die meisten kennen es wahrscheinlich gar nicht. Also,
nie von gehört, aber ich habe auch ohnehin keine Ahnung von sowas.
Ja gut, stimmt, mit Daniel über Musik reden ist
ganz, ganz schlecht, ja.
Das nicht geteilt.
Wobei ich kurz davor war, weil du hier extra früh aufgestanden bist, um die Show mitzumachen, wollte ich eigentlich die Instagram-Story mit hier Sunday Morning Coming Down von Johnny Cash einleiten. Bei Instagram kannst du ja so Musik das habe ich mal in der Schule besprochen, das Lied. Interessant.
Okay, dann bist du also doch so ein bisschen musikaffin.
Ja, gut, Johnny Cash ist zumindest, kenne ich mich zumindest aus, ja, das geht. Aber ja, was ist denn das, was du da jetzt hattest? Also was ist das denn für ein...
Die Anna von Hauswolf, die macht, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich glaube, irgendwie so Dark Pop, Dark Folk, irgendwie so in der Richtung. Ich weiß nicht, also Nick Cage, nicht Nick Cage.
Nick Cage?
Nick Cage. Meine Fresse, was ist los mit mir? Nick Cage ist ein bisschen sehr hoher Anspruch, ne? Also, aber in dem Stil. Also ich will sie jetzt nicht mit dem vergleichen, ne? Aber oder Chelsea Wolfe, wenn man Chelsea Wolfe kennt, die macht auch so düstere Folkmusik mit also so ein bisschen melancholisch und mit Gitarre und viele Akustikinstrumente und alles so ein bisschen melancholischer. Das Album ist aber ein bisschen Ausreißer, ist komplett instrumental und auf einer Orgel, auf einer Kirchenorgel aufgenommen. Und wer mit Drone was anfangen kann, der kam jetzt vielleicht eine Idee. Und, oder wenn du an Inception denkst, die Szene, ja, wo sie im schwarzen Loch fliegen, da ist die Musik hier von Hans Zimmer mit der Orgel. Die ist ganz markant. Also wer den Film gesehen hat und wird da, glaube ich, eine Idee von haben, diese Orgelmusik, die dann da so. Das in anspruchsvoll. So, also nicht so leicht verdaulich. Das ist also ein super geiles Album, richtig gut, einfach um mal Kopfhörer auf und weg oder auch irgendwie ja, entspannt.
Oh, da kennst du jemanden.
Ja, jemand kennt das. Ja. Das,
der Dennis kennt das und Jonas meint, es wäre Interstellar und nicht
Interstellar. Interstellar, ach ja, genau. Ich habe heute echt...
Der Frank, also das ist halt Morning Matters hier. Ne?
Ich bin früh aufgestanden.
Ja, ist einfach zu früh aufgestanden. Ja, wir haben auch gleich noch eine Frage aus dem Chat, die wir aufgreifen müssen. Das müssen wir gleich am Ende machen. Und zwar geht's da um die Hammer-Filme. Ja. Das machen wir gleich.
Ja, eine kleine Sache möchte ich aber gerade noch zu.
Genau, du hast nämlich noch was in petto hier. Was hast du denn sonst noch?
Eine Sache noch rollenspieltechnisch, um da kurz die Kurve zu kriegen. Ja, das Cover hier, ja, und auch das ganze Album ist vom Konzept her, basiert das auf einem Park, ist inspiriert von einem Park in Italien, der heißt Sacro Bosco. Kennst du den? Mhm.
Da sind diese Miniaturen, beziehungsweise diese Statuen sind da, glaube ich, drin, ne?
Hatte ich vorher nie von gehört. Das ist so ein Park in Italien. Da stehen so lauter Statuen. Die wurden irgendwie im 16. Jahrhundert hat so ein reicher Mann für seine Frau, nachdem die verstorben ist, weil er so traurig war, diesen Park gebaut mit lauter Skulpturen. Also auch das, was auf dem Cover halt ist. Und auch ganz andere merkwürdige Skulpturen, die echt cool aussehen. Also schaut euch das mal an. Und der ist halt auch komplett verschollen gegangen, der Park. Nachdem der Besitzer verstorben ist, ist er halt völlig zugewuchert und wurde vergessen. Und der wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt. Total geil. Also inzwischen ist das wahrscheinlich so eine riesen Touri-Nummer dort. Aber ich habe da bisher nie von gehört. Und ich finde diese Statuen, die sind echt cool. Und die Geschichte dahinter finde ich halt auch nett. Der hat halt 30 Jahre an diesem Park gearbeitet, irgendwie in Trauer über den Tod seiner Frau. Und da diesen Park hat geschaffen, der dann halt in Vergessenheit gerät und jetzt halt irgendwie wieder ja zu neuen Leben erweckt so und halt auch super tolle Statuen, finde ich. Also ja, um da so ein bisschen die Kurve zu kriegen.
Ja, direkt die Idee kann man einzeln im Rollenspiel nutzen.
Ja.
Ich muss sagen, ich hätte jetzt einfach Disney World benutzt dafür. Das ist im Grunde selbe Geschichte.
Traumpark.
Die Animatronik-Geschichten und so, auch so aus Trauer gebaut und irgendwie alles kann man ja, ganz stimmt. gut machen, ja. Ist ganz schön.
Ja, genau. Wer so ein bisschen auf exotische Musik steht, ein bisschen experimentellere Sachen, dann hört er mal rein. Das gibt es auch auf YouTube oder auf den ganzen Streaming-Portal. Das muss man sich nicht auf Platte holen, aber ich bin da so ein bisschen merkwürdig.
Ja, ich kann es verstehen. Also ich sammle die Dinge auch ganz gerne, während der Rest meines Freundeskreises eher sich den Kopf schüttelnd meine Sachen anguckt, die ich irgendwie alle habe beim Umzug. Bei anderen Leuten ist halt toll, ne? Wenn die umziehen, ja, alles klar, kein Problem, komme ich vorbei. Und wenn Daniel umzieht, oh Gott, bitte nicht.
Da habe ich doch irgendwas vor.
Ja, genau. Ich habe leider keine Lust heute, ja. Das ist schon nicht schlecht. Hattest du sonst noch was zum Zeigen? Sonst würde ich die Frage einmal kurz aufgreifen, die uns gestellt wurde.
Ja, greifen wir mal die Frage auf. Wenn wir
dann greifen wir mal die Frage auf. Und zwar ist die Frage von Marco, und zwar mit welchem Hammer-Film sollte man denn anfangen?
Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also es kann nicht schaden, ich habe ja gesagt, die Chronologie ist eigentlich nicht so wichtig, aber es kann nicht schaden, wenn man wirklich mit den ersten Dracula oder den, also das war, glaube ich, so der erste Frankenstein war der erste Gothic-Horror-Film, den die gemacht haben. Der ist halt super gut, erfolgreich, super eingeschlagen und danach haben die halt die anderen alle gemacht. Also ich glaube, mit den ersten Frankenstein oder den ersten Dracula macht man nichts falsch. Das sind auf jeden Fall gute, die Qualität schwankt dann halt über die ganzen Fortsetzungen hinweg, da gibt es dann halt wirklich Höhepunkte als auch Ausreißer. Ich sag mal, hier Dracula jagt Minimädchen, wer es ein bisschen cheesiger mag und vielleicht auch den Batman der 60er Jahre mag oder so ne? Also alles ein bisschen mehr groovy und Flower Power, das ist halt Dracula in der Gegenwart der 70er Jahre, ja, und da geht's dann halt auch so ein bisschen mehr mit Drogen und freie Liebe und so. Und das war auch schon die Zeit, wo sie halt langsam so ein bisschen in diese Sex-Sales-Ecke abgedriftet sind. Mhm. Aber der hat einen guten Unterhaltungsfaktor. Der Kronos, der Captain Kronos ist auch gut, wenn man halt eher im Spätwerk gucken will. Ja, ich fand die Mumienfilme alle auch ganz gut, weil die halt auch so nette Sets haben mit diesen ganzen, also ne, diese ganzen Grabmäler, Beilagen und dann irgendwelche Museen und so, finde ich vom Setting halt ganz schön. Aber wenn man zum Einstieg was sucht, dann ist man, glaube ich, bei den Klassikern Frankenstein, Dracula ganz gut dabei. Und mein Geheimtipp wäre noch Der Flug von Sinestro. Das ist der einzige Werwolf-Film von Emma. Das war auch einer mit der ersten, die ich überhaupt gesehen habe. Und den fand ich schon beeindruckend, ja.
Ich frage mich, ob Werwolf-Filme deswegen nicht so gern gemacht werden, weil das so aufwendig ist in der Verwandlungsszene.
Ja, die Verwandlungsszenen sind natürlich da mal ein bisschen Trick aufwendig. Ah, und wer mal Christopher Lee richtig am Ausrasten sehen möchte, der muss sich Rasputin, der verrückte Mönch, mal angucken.
Oh,
auch von Emma. Er spielt halt Rasputin und er geht halt, also alle Regler auf 11, er ist dann halt auch völlig betrunken in der Kneipe und pöbelt Leute an und also so wie man da Christopher Lee auch noch nicht gesehen hat, wirklich, wirklich toll. Er lebt da richtig auf, ja.
Rasputin rastet aus, ist ein guter Titel eigentlich für einen, für einen Film oder einen Roman. Das ist nicht schlecht. Ja, ich finde das auch ganz interessant. Und ich hätte dann noch gesagt, der Devil Rides Out hatten wir ja schon im Grunde empfohlen.
Ja, also kann ich auch empfehlen. Du hast ihn zwar noch nicht gesehen, aber ich empfehle den ja auch nicht umsonst. Also den kann man auch gut gucken.
Bislang nie enttäuscht von Franks Filmempfehlung. Ich meine, Cohn, die Serie kannte ich schon vorher, aber mir war natürlich nicht bewusst, dass die wirklich so gut ist.
Ja. Das Thema schleppt man auch schon seit Jahren. Ich glaube, irgendwie CthulhuCon 2011 oder so musst du mal unterhalten.
Es ist halt unglaublich. Das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und das ist auch meiner Meinung nach immer noch ein großes Langzeitprojekt eigentlich. Ist wirklich eine faszinierende Angelegenheit. Und man kann halt so viel machen dazu, ja. Also, weil das, also auch die Hammer-Filme, ne, man kann die eben untersuchen auf, was ist da rollenspielerisch tauglich. Aber ne, wie ordne ich die auch filmisch ein und so? Das ist ja auch interessant. Aber man hat ja, ne, man hat nur irgendwie so viel Zeit in der Woche.
Ja, leider.
Es ist wirklich nicht schlecht, ja. Und ich bin mir auch sicher, dass es da noch viele andere gute Sachen gibt. Ich habe nämlich auch noch was, da habe ich mich auch sehr gefreut, weil es gibt, du hattest ja schon wie hieß die Firma nochmal, die Devil Ride Out gemacht hat?
Die Devil Ride Out ist von Hammer.
Anolis oder was? Anolis.
Amicus. Ach so, Anolis ist das Label, das die Sachen auf Deutsch halt jetzt auf Blu-ray rausbringt.
Ja. Ich finde das ja faszinierend. Ich habe ja keine Ahnung, wie sowas funktioniert, ja, weil ich stelle mir mal vor, das muss wahnsinnig kompliziert sein, irgendwie so Filmrechte irgendwie zu bekommen. Und ich habe noch eine andere Sache hier gehabt, und zwar war das war das Wicked Vision? Ich glaube, da haben wir mal einen Artikel zugeschrieben für...
Ja, die machen auch so Special
Interest. Für eine Lovecraft-Geschichte habe ich da mal einen Artikel geschrieben, der, glaube ich, nie veröffentlicht wurde, und das fand ich immer etwas merkwürdig. Aber da habe ich eben etwas gefunden, was ich als Kind einmal gesehen habe. Und das verfolgte mich jahrelang. Und zwar ist das Highway zur Hölle.
Den habe ich jetzt auch geguckt.
Hast du gesehen?
Ja.
Das hat mich als Kind super fasziniert, weil das so ein Horror-Comedy Ding ist.
Ja, man könnte vielleicht ein bisschen vergleichen mit hier Army of Darkness.
Genau, so in diese Richtung geht das, ja.
Ne, es ist halt sehr düster,
ja,
sehr, sehr dark und auch ein bisschen so gritty-artig, ne, ein bisschen Splatter, aber auch immer so mit einer guten Portion Slapstick. So ein bisschen überdreht, ne? Also
Und mit ein paar interessanten Gastauftritten.
Ja.
Genau, zum Beispiel, ja.
als Zombie-Bulle in der Kneipe in der Hölle.
Ja.
Ganz, ganz toll. Also ganz kurz, es geht halt irgendwie darum, dass die Freundin von einem Typen irgendwie entführt wird von dem Höllenbullen in die Hölle.
Genau, auf der Route 66, ne?
Auf der Route 66 und er verfolgt sie dann mit so einem supergeilen Auto. Also es ist wirklich so ein cooles altes Auto, mit dem er dann auch in die Hölle fährt und dann da so eine Art, ja, so eine Odyssee durch die Hölle halt macht und davon von merkwürdiger Situation zur nächsten halt irgendwie stolpert. Und also die Hölle ist halt wirklich, das schwankt halt zwischen, ja, das ist ja eigentlich ganz cool da und ey, wie fies sind die alle drauf? Also es ist unglaublich.
Das ist wirklich nicht schlecht. Also der, ich hatte den gesehen und ich hatte wirklich noch viele Szenen im Hinterkopf. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich den jemals nochmal zu sehen bekomme. Weil das ist wirklich sehr obskur und wir wissen ja alle, wenn irgendein Film nicht den Disney-Studios gehört, ja, dann ist die Chance halt sehr groß, dass er einfach auch verschwindet irgendwann und du kriegst das nicht mehr. Versuch mal Serien zu finden, die niemand guckt. Weiß nicht, ob jemand die Serie Murder Rooms kennt, mit Ian Richardson als Dr. Bell, die Inspiration für Sherlock Holmes. Und dann hast du gemeinsam mit Arthur Conan Doyle versucht er dann Kriminalfälle zu lösen, die sie angelehnt sind an die späteren Sherlock Holmes Geschichten. Das ist halt eine Serie, das kriegst du halt nicht. Also ich finde das sowas finde ich wahnsinnig traurig, wenn es das nicht gibt. Oder die Robin Hood Serie zum Beispiel, die hattest du ja, glaube ich, auch vor kurzem dir angeeignet.
Ja, die habe ich mir jetzt auch nochmal besorgt, ja genau, aber die gab es auch jahrelang gar nicht.
Also, da ist sie ja auch schon, ja genau.
Ja, die ist noch gar nicht ausgepackt, aber ja, die ist hier bereit. Aber da holen wir jetzt, glaube ich, jetzt noch nicht zu aus.
Nee, das dauert
noch, ja. Der weiß das wahrscheinlich schon direkt zu schätzen. Ja. Ja, aber das sind so, ja, gerade wenn dann halt solche Perlen wieder veröffentlicht werden, finde ich total super. Aber ich glaube da auch gerade in dem Bereich, da bewegen wir uns, glaube ich, in einem nicht viel größeren Bereich als bei den kleinen Rollenspielverlagen. Das sind wirklich so Liebhaber-Sachen, Leute, die sich aufopfern und damit jetzt nicht wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern da einfach sich reinhängen, da Kontakte aufbauen zu irgendwelchen Filmarchiven oder Rechteinhabern und dann halt versuchen, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Kosten natürlich auch immer ein bisschen mehr Geld, die Sachen, ganz klar. Auch wenn das halt Mediabooks sind, 30 € für so einen Film tut dann manchmal doch schon ein bisschen weh. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, da gibt es eine kleinste Auflage und von Leuten, die das halt wirklich so als Hobby machen und man kann froh sein, dass man die Sachen überhaupt bekommt.
Ich finde das auch toll, dass die Leute im Grunde dafür sorgen, dass so Sachen wieder verfügbar sind und nicht irgendwie so in Archiven vergammeln. Oder es gibt ja auch keinen Streaming-Anbieter, der irgendwie so B-Movies.
Das ist ja richtig toll. Ja, das ist so eine Sache, so ein Streaming-Anbieter, der halt wirklich so eine umfangreiche Filmarchive hat. Aber zur Not jetzt MGM gekauft. Ne? Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die da zumindest aus deren Fundus, der ja auch recht umfangreich ist, da jetzt noch mal ein paar Sachen irgendwie verfügbar machen. Aber es ist zum Teil wirklich, und gerade richtig krass finde ich halt, wenn wirklich so Klassiker ganz schwer verfügbar sind. Ne? Also so wirkliche Filmklassiker dann irgendwie. Ich habe letztens mal geguckt, wo ich denn das 7. Siegel herbekomme.
Oh,
yeah. War schon nicht so einfach.
Ich glaube, die Blu-ray kannst du aber noch kaufen.
Ja, die Blu-ray kann man, glaube ich, noch kaufen. Aber ich habe
auch noch nicht gesehen, übrigens. Wurde ich schon arg ausgeschimpft von Stefan und Jenny.
Ja, zu Recht.
Ja.
Aber also Filme aus dieser Kategorie halt, so wirklich so, ja, Kultfilme oder Meilensteine, sage ich mal, die dann halt schon verloren gehen, das ist echt schade.
Ja. Naja, weiß ich, was ich gleich tue, muss ich einmal das 7. Siegel gleich in den Warenkorb legen und dann das entsprechend mir verfügbar machen. Ja, ausgezeichnet. Dann sind wir schon durch für heute mit unserer Morning Matters Runde rund um Filme. Ich bin nicht sicher, ob wir das nochmal wiederholen können, weil die Uhrzeit, Frank, sehr
schwierig. Ja, vielleicht kriege ich das nochmal irgendwie hin, dass ich früh aufstehe, aber also eine komplett regelmäßige Sache wird das nicht. Aber wir haben ja schon Sachen geplant
für Exakt.
Demnächst hier auch auf dem Kanal.
Darauf wollte ich hinaus, denn Frank mag zwar vielleicht den Morgen genauso verabscheuen wie Dracula, aber der Abend, das ist die Zeit, wo Frank wirklich
aktiv wird.
Was haben wir denn geplant für die kommende Zeit hier auf diesem Kanal, aber nicht zu dieser Uhrzeit, sondern wir sprechen von Donnerstagsabends.
Ich glaube, es ist schon ein bisschen es ist schon bekannt, dass ja demnächst ein Let's Play hier rauskommt vom Jonas. Für den Pooper-Planeten. Und das erscheint ja dann zweiwöchig, jeden Donnerstag. zumindest so der Plan. Es ist auch ein bisschen ohne Gewehr, aber ich denke mal, dass, und wann das jetzt genau anfängt, weiß ich auch gar nicht genau, weil er ist ja auch da, kann das gerne richtig stellen.
Dann blende ich das entsprechend ein, genau.
Genau, dann blenden wir das ein und sagen es auch dann nochmal. Und da es ja zweiwöchig ist, immer am Donnerstagslot, haben wir dann ja zwei Donnerstage im Monat, die sind im Grunde verfügbar. Da könnte man noch gut was reinpacken, weil dann hat man halt jeden Donnerstag irgendwie Programm. Mhm. Und eine Idee, die wir jetzt halt eine Weile rumjongliert haben und im Moment auch am Ausarbeiten sind, ist halt Inspiration Matters. Das ist zumindest jetzt der Konzeptname und ich glaube auch, wir bleiben dabei.
Der Konzeptname ist der finale Name. Ist, genau, ist wie manchmal bei den Cthulhu-Abenteuerbänden. Entschuldigung.
Das für ein Seiten.
Tut mir leid.
Wer es versteht, versteht es. Ja, okay. auf jeden Fall, da ist halt dann die Idee, dass wir halt uns System Matters-Spiele nehmen und da mal schauen, was gibt es denn da für, ich sag mal in Anführungsstrichen, Medien, also Filme, Musik, Comics, Gemälde, was auch immer,
ja.
was einen da irgendwie inspirieren kann in der Richtung und um das Spielgefühl zu unterstützen und sich ein bisschen besser in das Setting reinzufinden, um Ideen zu kriegen, wie auch immer. Und da wollen wir halt dann jeden Monat uns ein System Matters System ausnehmen, gucken auch, dass wir aus dem Team dann vielleicht irgendwie dann auch eine Nase dabei kriegen, die da dran vielleicht mitgearbeitet hat oder da irgendwie besonders tief drin steckt in dem Spiel und dann zusammen uns ein bisschen austauschen über coolen Stuff zu diesem Setting, diesem System.
Genau. Genau.
Und dann halt so ungefähr mal so eine Stunde, anderthalb. Das ist halt, wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ist ja für uns auch alles noch ein Experiment. Aber damit wäre auf jeden Fall ein Slot schon mal belegt und für den zweiten gibt es auch schon die ersten Ideen.
Genau, die Idee ist nämlich, das haben wir irgendwie so geplant, dass man kontinuierlich dann, wenn man irgendwie schon so einen Slot hat, wie eben sonntags morgens hier zum Beispiel, dass man da auch immer irgendwie Programm hat. Und wenn dann zum Beispiel vorher Patrick und Kevin zusammen Brettspiele besprechen, war es eben auch sonntags morgens. Und da könnte dann eben auch sein, dass sowas auch mal donnerstags abends passiert oder sowas. Oder dass dass ich mich mit Frank über Hammerfilme unterhalte. Solche Geschichten eben. Ich glaube, das ist nicht schlecht und ich hoffe, dass das auch auf Interesse stößt. Wenn ihr irgendwie auch noch Ideen habt, was wir machen können, scheut nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Wir versuchen alles zu lesen und wir lesen natürlich mehr, als wir beantworten, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf jeden Fall für den Input. Und der Input, der natürlich jetzt gleich kommt, rund um politische Bildung ist, und ich glaube, Patrick hat da schon entsprechend was vorbereitet, hatte ein...
Der Presseclub, meinst du? Oder?
Ja, nämlich der Presseclub startet ja jetzt in wenigen Minuten. Heißt heute also, heute ist das Thema Pleiten, Pech und Baerbock. Also, das sind auch Titel aus der Hölle, muss ich sagen. Ja, also es ist...
also man hätte da
Junge.
Irgendwie verschenkt.
Das ist wirklich verschenkt, ja. Können die Grünen den Abwärtstrend stoppen? Und erste Frage ist natürlich, haben die überhaupt einen Abwärtstrend? Ich glaube, die haben einen leichten Knick bekommen oder so. Und die letzte Wahl in Sachsen-Anhalt ist nicht gut ausgegangen, weil es eben Sachsen-Anhalt ist, was jetzt kein grünes Stammland ist, ja. Und die haben, glaube ich, trotzdem dazu gewonnen in kleinem Maße, aber es ist eben Sachsen-Anhalt. Darum, wahnsinnig merkwürdiger Titel, kann aber trotzdem sein, dass die Diskussion interessant ist. Darf man sich
mal eine Frage stellen, ist es schlimmer, in seinem Lebenslauf ein bisschen zu beschönigen oder ein bisschen zu rumzudrehen? Oder ist es schlimmer, Tests zu verschlampen und
die falschen Masken
auszudenken?
Mit seiner Firma ein bisschen Geld abzwacken, damit die Maskenbeschaffung irgendwie funktioniert und anschließend ein
wir sind ja nicht, das machen ja jetzt die anderen.
Das macht der Presseclub gleich. Wir merken, wir sind im Wahlkampf. Die heiße Phase beginnt im nächsten Monat geht es erst richtig los und dann werden wir da noch viele Sachen entsprechend hören.
Ja, also das Thema Dauer.
Genau. Ich danke jedenfalls allen fürs Zuschauen.
Ja,
und Dank. Ich wünsche allen noch einen angenehmen Sonntag. Patrick sagte mir, ich soll jetzt noch ein Video abfahren. Das mache ich und dann wünsche ich allen viel Spaß. Und ich glaube, es geht um In die Ferne, denn das ist, ich glaube, ab nächste Woche verfügbar im Shop, aber ich bin nicht sicher. Darum, danke nochmal an Frank und ich sag mal, bis nächsten Sonntag wahrscheinlich. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.